Ja, ich fand es auch ganz interessant, als ich so anfing mit Texten auf Facebook, dass viele meine Sachen so zu krass fanden oder zu brutal oder zu fäkal. Und ich war immer so irritiert, weil ich dachte, ich bin halt aufgewachsen mit solchen Gedichten. Also das ist doch einfach österreichische Hochkultur oder Populärkultur. Was ist daran jetzt irgendwie neu oder schockierend? Ich dachte, wir sind doch alle viel mehr gewohnt. Also dagegen sind meine Sachen ja völlig harmlos eigentlich, ja.
Dear Reader, der Podcast über das Lesen. Co-produziert von Burg Hülshoff, Center for Literature. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Mascha Jacobs und ich spreche in diesem Podcast mit AutorInnen über die Texte ihres Lebens, über die Wege, auf denen sie zu ihnen finden, wie das Gelesene sie verändert und wie oder ob für sie Lesen und Schreiben zusammengehören. Trotz einiger Komplikationen im Vorfeld des Gesprächs, die mit einem kaputten Computer begannen und wegen einer langen Krankheit im Sommer meinerseits, die mich dieses Jahr zwang, sehr vieles abzusagen und mich unser Gespräch mehrmals verschieben ließ, bin ich sehr froh, dass die vielbeschäftigte und vielreisende Schriftstellerin Stefanie Sargnagel dennoch jetzt am Ende des Jahres zu einem Gespräch bereit war. Sie ist die perfekte Gesprächspartnerin für die letzte Folge in diesem Jahr und muss uns jetzt auch noch alle über eine 3-monatige Winterpause tragen. Das kann sie. Ihr aktuelles Buch Iowa, Ende letzten Jahres bei Rowohlt erschienen, ist der Bericht einer Reise in ein Liberal Arts College im Mittleren Westen, wo Stefanie Sargnagel zu ein bisschen Lehre und Zeit zum Schreiben im Nirgendwo eingeladen wurde. Was für ein Riesentalent Stefanie Sargnagel ist, zeigt sich spätestens mit diesem autofiktionalen Text, in dem sie es schafft, desto weniger tatsächlich passiert, alles, wirklich jedes Mini-Detail interessant erscheinen zu lassen. Mit ihrem Sprachgefühl, ihrer Schonungslosigkeit sich selbst gegenüber, ihrem genauen und harten Humor. Christiane Rösinger, legendäre Musikerin, ihr erinnert euch vielleicht an die Lassie Singers oder die Band Britta, die ich innig liebe, oder ihre Soloabende, die Flittchenbar, Klassenrevuen und andere Showformate, ist neben der Autorin und ihrer Mutter die Hauptfigur in Iowa. Christiane Rösinger selbst schreibt nicht nur sehr gute Songtexte, sondern fantastische Anti-Beziehungsratgeber und Romane. Sie ist das lustigste, schlecht gelaunte Showpony und die heimliche Queen der mittelalten Berliner Bohème, das Vorbild für uns musikbegeisterte Frauen in den 90ern. Sie wird diese Sätze, sollte sie sie hören, hassen, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, und hat, weil sie ihre Freundin Stefanie Sargnagel in Iowa 2 Wochen begleitet hat, dem Buch nicht nur korrigierende Fußnoten hinzugefügt, sondern spielt überhaupt wirklich die tragende Rolle in dem Roman, der 2024 auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis stand. Die Freundschaft der beiden unterschiedlichen und sich doch sehr ähnlichen Frauen, die Mutter und Tochter sein könnten, ist wirklich wunderbar zu lesen. Wir haben es mit einem, wenn auch unerbittlichen Liebesbrief zu tun. Ich kann den Text sehr empfehlen. Mitgebracht hat Stefanie Sargnagel, die ich erst am Abend nach unserem Gespräch live mit Christiane Rösinger in Berlin auf der Bühne sehen durfte, einen Songtext von Christiane Rösinger. Liebe wird oft überbewertet von 1996. Unter gleichem Titel hat sie auch einen Anti-Beziehungsratgeber veröffentlicht, den wir beide auch sehr lieben. Ausgewählte Songtexte von Rösinger sind im Ventilverlag unter dem Titel »Was jetzt kommt« erschienen. Mitgebracht hat Stefanie Sargnagel aber auch Mundartgedichte für Erwachsene von Christine Nöstlinger, die in der gleichen Straße in Wien gelebt hat, in der Stefanie Sargnagel groß geworden ist – und die Autorin nicht nur deshalb stark geprägt hat. Über die ganz armen Kinder heißt der Gedichtband von Christine Nöstlinger, der im wienerischen Dialekt transkribiert ist und zuerst im Verlag Jung und Volk und gerade noch einmal neu im Residenzverlag erschienen ist. Stefanie Sargnagel liest Gott sei Dank ein Gedicht vor, zitiert es fast auswendig. Ich blamiere mich schon, wenn ich nur versuche, den Titel richtig auszusprechen. Wir sprechen über Shows, Hickhack, Altersunterschiede, unsentimentale, präzise Sprache, Gerechtigkeit, Demütigungen und indirekte Prägungen. Stefanie Sargnagel erzählt, dass sie als Kind Kinderliteratin werden wollte, wie Christine Nöstlinger, die ich ja auch, wenn ihr dem Podcast folgt, wisst ihr das, schwer verehre, und warum sie das jetzt nicht mehr will. Über das lange Haar vom C des neuen Typens der Mutter in einer Christine Nöstlinger Geschichte und unterschiedliche Wahrnehmungen von Situationen. Über harten, bitterbösen Humor, Langeweile, Mündlichkeit in der Literatur, Sprachmelodien, Haltungen und Vorverurteilungen. Ich fand es richtig interessant, habe es sehr genossen. Ihr vielleicht ja auch. Ich bin gespannt und wünsche viel Spaß und verabschiede mich jetzt in eine kleine Pause. Herzlich willkommen. Hallo Steffi Sargnagel.
Hallo.
Es freut mich sehr, dass wir miteinander sprechen.
Ja, mich auch.
Du bist kurz auf Tour sozusagen. Hast du einen freien Nachmittag? Heute
ja.
Abend ist Vorstellung.
Genau, 2 Berlin-Termine und dann geht's wieder nach Hause.
Und du tourst eigentlich seit?
Seit dem Frühjahr. Also ich hatte Buchpremiere in Wien und dann die nächsten Touren gingen dann eigentlich erst los im Frühling. Ja, ich tue ja prinzipiell viel, also ich mache das ja gern. Es gibt ja viele Autorinnen, die nicht gern Lesungen halten oder so, aber ich mache eigentlich lieber die Lesungen und mag das Schreiben eigentlich nicht so gern. Ja.
Verändern die sich auch währenddessen oder langweilt es dich manchmal schon und dann überlegst du dir andere Textstellen oder andere Formate? Oder?
Ja, also eigentlich nicht. Ich rede auch sehr frei oft während den Lesungen und das kristallisiert sich dann immer raus, Lesung für Lesung. Da fällt mir dann so ein guter Witz ein oder vielleicht so eine Hintergrunderzählung, dann merke ich, alle lachen, dann erzähle ich es das nächste Mal und so formt sich dann schon langsam eine Art Programm und ich bin dann immer ganz froh, wenn ich es habe und will es dann nicht mehr variieren. Aber ich finde eigentlich, wenn man Texte sehr, sehr oft vorliest, dann kann man eigentlich voll gut variieren. Also ich habe dann oft Spaß daran, so mal die Betonung ein bisschen zu ändern und zu sehen, was das halt macht mit den Reaktionen vom Publikum. Also ich finde, man hat dann, je besser man den Text kann, eigentlich mehr Freiheiten, da so kleine Spielereien reinzubringen oder mal ein anderes Wort verwenden, weil es einem jetzt besser gefällt. Ich tue aber auch oft mit Christiane Rösinger und die ist wahnsinnig schnell gelangweilt von denselben Sachen.
Ja.
Und ich sage dann auch immer, oh nein, schon wieder dasselbe Scheiß. Und die improvisiert sehr, sehr gern. Also die könnte man auch jederzeit auf einer Bühne stellen und die labert halt irgendwas und das ist immer lustig. Und die reißt auch immer sehr gern die sogenannte vierte Wand ein, wenn man das so sagt. Oder ist die dritte? Egal. Also auch direkt das Publikum ansprechen. Das sind alles Sachen, die ich nicht so gern mache. Aber es ist eine interessante Herausforderung, weil sie halt einfach was völlig Unerwartetes immer wieder auch mal sagt. Und ich muss dann halt auch an meinen Impro-Skills arbeiten.
Ja.
Gezwungenermaßen.
Und du selbst, besuchst du gerne Lesungen?
Ich glaube, wenn man selber so viel Abendveranstaltungen im Kulturbereich hat, dann wird man privat doch etwas faul. Also wenn ich jetzt die Person nicht persönlich kenne, dann bin ich abends eigentlich lieber daheim, weil ich eh quasi jeden zweiten Tag eine Abendveranstaltung mache. Ja, aber manchmal schon. Aber es sind dann tatsächlich schon meistens Leute, die irgendwie eine Bekannte sind sozusagen, ja.
Und da ich ja erst heute Abend die Show besuchen werde und uns noch nicht gesehen habe, sind das sozusagen alte Songs von Christiane Rösinger oder hat sie neue Songs geschrieben zu dem Buch und ihr wart ja gemeinsam auch auf einer Reise, von
ja,
der das Buch auch handelt?
Also nein, es werden eher so Lieder aus ihrem Repertoire, die irgendwie Themenbezug haben, gesungen. Die variieren wir sogar manchmal, weil eben Frau Rösinger braucht die Abwechslung, sonst wird sie schwermütig und ja, gelangweilt. Und genau, aber ein Lied zum Beispiel, so ein Country-Song, haben wir extra zum Thema Iowa einstudiert. Ja, ansonsten, wenn man Fan ist, wird man die Lieder schon kennen, ja.
Genau, das führt uns zu Iowa, dem aktuellen Buch von dir, und unterzettelt mit einem Ausflug nach Amerika. Und da war Christiane auch zumindest 2 Wochen mit dabei.
Ja.
Kannst du so ein bisschen erzählen, war von vornherein geplant, diese Reise sozusagen als Textanlass zu nehmen oder hat sich das sogar ergeben?
Ja, also mir ist vor kurzem eigentlich wieder eingefallen, dass wir eigentlich voll lang immer drüber geredet haben, dass wir doch mal gemeinsam was schreiben könnten, weil es eigentlich immer lustig ist, wenn wir auf Tour, wir waren ja auch schon davor mal auf Tour, wo wir halt beide unsere Sachen gemacht haben und noch eine dritte Person dabei war, Denise Bourbon. Und irgendwie haben wir dann schon öfter gedacht, wir könnten ja mal gemeinsam wohin von und darüber schreiben und dann haben wir immer so ein bisschen gebrainstormt, aber es ist nie wirklich dazu gekommen. Und dann habe ich eben diese Iowa-Anfrage bekommen. Das war eigentlich relativ spontan, weil es ist eben eigentlich in meinem Alltag nicht oft so, dass ich jetzt wirklich so einige Wochen am Stück wirklich keinen Termin habe. aber da war es gerade zufällig so und dann habe ich recht schnell zugesagt und dann wurde ich gefragt, ob ich eben jemand weiß, der dort auch auftreten könnte, den könnte ich dann vielleicht mitnehmen und dann habe ich eben Christiane gefragt und die war eigentlich auch dabei und dann stand eben so im Raum, wollen wir gemeinsam drüber schreiben, aber dann haben wir so gesagt oder auch Christiane gesagt, ja 2 Wochen, das ist zu wenig, ja, also da kann man jetzt nicht irgendwie ein Buch schreiben oder sowas. Und dann habe ich halt den Vertrag unterschrieben. Aber es war schon immer der Plan, dass sie auch irgendwas auch darin textlich verarbeitet. Und sie hat dann eben diese Fußnoten, diese korrigierenden im Buch beigetragen. Genau, die so ein paar Sachen richtig stellen.
Ja, die sind sehr, sehr lustig. Ihr beide macht euch auch die ganze Zeit eigentlich in dem Text über den Altersunterschied und von dem ausgehend man vielleicht auf Unterschiede in den Lebensweisen kommen könnte, lustig. Und irgendwie auf eine Art ist das Stilmittel der Übertreibung, wird das sozusagen oft eingesetzt. Und ich hatte immer so den Eindruck, die Fußnoten suggerieren ja auch auf eine Art dann wieder, dass es doch autofiktional ist. Es bringt irgendwie so ein ganz gutes Nachdenken darüber. Beim Lesen löst das irgendwie so Nachdenken beim Lesen aus, was ist da jetzt wirklich passiert und was nicht. Also
ja, es ist ja auch manchmal auch ganz interessant, dass man tatsächlich Dinge komplett unterschiedlich wahrnimmt. Zum Beispiel Frau Rösinger bestreitet ja tatsächlich manche Sachen, manche Szenen so vehement, von denen ich hundertprozentig sicher bin, dass sie so passiert sind. Nämlich, weil ich wirklich Notizen genommen habe in manchen Situationen und einfach weiß, ich habe es so eine Minute später aufgeschrieben, aber sie sagt einfach, das ist überhaupt nicht so gewesen. Ja, das ist ja oft im Leben so, dass man die Dinge doch recht unterschiedlich wahrnimmt. Und ich muss sagen, ich stilisiere mich auch zum Teil im Buch naiver, als ich wirklich bin, um den Kontrast vielleicht zu verstärken. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo ich so sage, ja, so Self-Care, das ist ja auch politisch und so, damit sie dann sagen kann, ich bin irgendwie ein Trottel oder so. Aber ich würde sowas, glaube ich, eigentlich nie sagen, ja.
Ja, genau. Und ich fand das toll, weil klar ist der Altersunterschied da, aber irgendwie zeigt sich immer mehr, so unterschiedlich sind die Leben dann doch nicht.
Ja, also ich meine, das finde ich ja interessant, weil ich weiß nicht, ich glaube in einer Stadt wie Berlin ist es auch nochmal ein bisschen anders. Da gibt es einfach mehr coole, alte Linke, die auch noch, ja, vielleicht eine radikalere Lebensweise überhaupt dazu bewegt hat, in diese Stadt zu kommen. Wohingegen in Wien ich schon das Gefühl habe, die Leute, die ich kenne, die so 60 sind, die sind schon sehr anders als ich oder die leben sehr anders als ich oder die hören andere Musik wie ich. Also so coole Szene-Leute ab 60, da gibt's in Berlin einfach, glaube ich, viel mehr. Und das war etwas, was ich halt nicht so gewohnt war irgendwie. Und ich glaube, Frau Rösinger findet da manchmal, ich betone das Alter eigentlich zu sehr, weil sie das vielleicht aus Berlin auch ein bisschen anders kennt. Oder sie meint, als Musikerin hat man halt sowieso immer junge Freunde, weil man ja auch eine Band braucht und die Älteren haben dann nicht mehr so viel Zeit und sowas, ja. Ich habe eigentlich auch das Gefühl, wir sind uns eigentlich in vielen Dingen eher ähnlich als unterschiedlich, ja.
Und das, was man immer so über dich gesagt hat, dass du so die Wiener Grandlerin bist, das wird dadurch, dass Christiane eigentlich viel bitterböse wäre, vielleicht schon grumpy dargestellt wird, das wird damit auch nochmal so ein bisschen unterlaufen.
Ja, wobei man auch sagen muss, dass Frau Rösinger eben einen starken Wien-Bezug hatte. Also die sind in Wien auch immer wahnsinnig gut angekommen. Also ich glaube, da kommen immer mehr zu ihren Shows als jetzt in einer Stadt wie Frankfurt. Also damit kann man sehr viel anfangen in Wien. Und die war ja auch zum Beispiel mit Japanik sehr eng, sind ja auch Wiener. Also die hatte eigentlich immer recht viele Bekannte und Freundinnen in Wien. Und sie meint auch selbst, dass sie diese Verbindungen auch deshalb hat, weil der Wiener Humor auch einfach ein bisschen böser ist und dass die Leute nicht so schnell beleidigt sind wie in anderen Milieus, wenn sie halt mal ein bisschen zu weit geht, sondern dass man das kulturell irgendwie gewohnter ist sozusagen, dass man sich einfach auch immer so leicht beleidigt gegenseitig, ja. Also da gibt's so eine Nähe, würde ich sagen.
Genau, und Anlass dieser Einladung an dieses Liberal Arts College in Greenell ist dann, dass man dort auch vor Ort Studierenden ein bisschen was beibringen muss. Also das ist so eine Art Lehrauftrag, oder?
Genau, also man gibt halt einmal die Woche einen Creative Writing Kurs. Darüber habe ich aber tatsächlich nicht so viel geschrieben. Einerseits, weil es halt auch ein bisschen gemein ist, sich über die Studierenden lustig zu machen. Ich meine, ich glaube, ich habe es dann eben mehr gemacht, als ich dachte. Aber auch, das war nicht so eine große Aufgabe. Also das sind ja keine Native Speaker. Die sprechen halt so ein bisschen Deutsch und man kann da jetzt auch gar nicht so viel machen als so sprachvertiefende Übungen. Ich habe so ein bisschen versucht, ich habe auch keine didaktische Erfahrung eigentlich und habe halt so ein paar Sachen ausprobiert, bin auch mit ein paar Sachen gescheitert. Aber im Großen und Ganzen hat das gar nicht so viel Raum eingenommen. So eine Stunde pro Woche ist ja nicht so viel, 6 Studierende circa.
Im Buch kommt das kurz vor. Da erzählst du von anderen Workshops, die du schon mal gemacht hast.
Mhm, ja.
Und da sagst du, am besten funktioniert die Aufgabe, die TeilnehmerInnen Texte im eigenen regionalen Dialekt schreiben zu lassen. Wenn sich die Hobbykreativen an gesprochener Sprache orientieren, fangen sie erst gar nicht an mit den großen Gefühlen und dem Kitsch. Sie schreiben über Großmütter und Wirtshäuser und ersparen mir die Fremdscham, die unweigerlich einträte, wenn ich mich mit Landschaftsbeschreibungen oder schwülstigen Gefühlen auseinandersetzen müsste. Waren die Teilnehmer allerdings so bürgerlich sozialisiert, dass sie überhaupt keinen Bezug mehr zur Alltagssprache normaler Menschen hatten, fühlten sie sich durch diese Übung angespornt, die ungriffigsten Fäkalwörter auszugraben und so richtig die Sau rauszulassen. Dann musste ich sie vor dem ganzen Workshop ermahnen, ihre Klassenverachtung zu reflektieren.
Ja, ist natürlich auch ein bisschen übertrieben. Also habe ich wirklich gemacht und habe auch wirklich gemerkt, das bleibt dann kleiner irgendwie und persönlicher und charmanter. Genau, und ich kann halt so mit Pathos und sehr kunstvoller Sprache nicht so viel anfangen. Das stößt mich halt eher ab und fand das dann oft berührender und authentischer, was dann rauskam. Und manchmal hat sie auch einen besseren Flow dann. Genau, und ich kann mich immer an einen Teilnehmer erinnern, der dann nur so, und die pudert den Arsch, du blöde Fut, und einfach wirklich so die schlimmsten, sexistischsten, brutalsten Sachen rausgehört, wo ich mir gedacht habe, okay, du kennst das wirklich nicht. Du imitierst jetzt irgendwas von so einer Vorstellung, wie halt so das Proletariat miteinander umgeht. Gegenseitigen Erniedrigungen, ja.
Ich habe gestern ein Interview gelesen mit Kate Zambrino. Das ist in der aktuellen Edit. Und da musste ich an dich denken, aber mal gucken, was du davon hältst. Sie sagt, ich habe viel an dem Text gearbeitet, was interessant ist, denn manchmal denke ich, meine einzige Sorge hinsichtlich meiner Arbeit ist, ob sie overworked ist. Ich wollte, dass Drift einen Hauch von Zufall und Zufälligkeit hat. Ich wollte, dass es etwas Lebendiges hat. Aber ja, ich interessiere mich auch für Rhythmus und Kadenz und Bewegung, wobei die Arbeit für mich etwas Falsches haben muss. Sie darf nicht zu angestrengt, zu fertig und zu poliert wirken. Das ist immer die Angst. Und ich glaube, dass das nämlich das Schwerste ist, dass es so leicht wirkt und dass man das hinbekommt, dass es so, genau, dass es nicht so overworked wirkt. Also kannst du was damit anfangen?
Teilweise. Also ich muss sagen, Leute unterschätzen manchmal, wie genau ich bin. Also dass ich schon sehr genau überlege, welches Wort gehört dazu. Was macht das witzig? Ich finde auch, die Präzision im Humor wird manchmal so ein bisschen unterschätzt, weil das sind ja oft manchmal ganz winzige Kleinigkeiten, die etwas lustig machen oder nicht lustig. Das kann auch nur sein, eben welches Subjekt steht wo, an welcher Stelle, und schon ist es viel lustiger und so. Ja, aber bei mir ist eher so, dass ich halt, ich mag einfach eine sehr artifizielle Sprache. Also ich konsumiere es vielleicht ganz gern bei anderen, aber mir kommt schnell etwas zu künstlich und zu kitschig vor, und ich mag es schon lieber, wenn es so etwas mit der gesprochenen Sprache zu tun hat. Und experimentiere da jetzt auch nicht so viel. Oder weiß ich, das ist, glaube ich, etwas, wo dann auch manche so das Literarische dem dann absprechen, was mich jetzt auch nicht stört, wenn sie das machen wollen. Aber ich würde schon sagen, dass ich schon auch so eine gewisse Genauigkeit schon wichtig finde. Also wenn zum Beispiel mein Lektor ein Wort ändert, dann merke ich das sofort und finde es total schlimm, oder wenn es halt nicht passt oder wenn es mich irgendwie abstößt, oder also jetzt, weil ich weiß, es ist jetzt nicht mein Wort, oder es fügt sich in einen Rhythmus, von dem ich jetzt gar nicht weiß, was das für einer ist, aber irgendeinen habe ich dann anscheinend in meiner Vorstellung nicht ein. Ja, genau.
Mir gefällt auch daran vor allem, dass es so unsentimental ist, wie du schreibst.
Mhm. Ja, ich meine, ich glaube, das ist auch etwas, was ich mit Frau Rösinger gemeinsam habe. Oder was ich generell an Texten mag, ist, wenn sie halt einfach ungeschönt sind, oder wenn man eben die eigenen romantischen Ideen halt ständig in Frage stellt. Und zum Beispiel Frau Rösinger bezeichnet sich selbst als Desillusionistin. Das ist auch etwas, was ich gern mag. Einfach so Illusionen immer so ein bisschen hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen kaputt machen. Ja, um irgendwie so vielleicht so eine Realität dahinter irgendwie zu entdecken. Also, aber ich muss auch sagen, ich arbeite ja viel mit Ironie, und ich würde sagen, Ironie macht das halt generell ein bisschen, also da bleibt dann nicht viel Pathos übrig, wenn man alles ein bisschen durchironisiert. Deswegen mag ich es halt auch gern, ja.
Und von wem hast du das gelernt beim Lesen?
Ich weiß nicht, ob ich es so gelernt habe. Ich glaube, es ist mehr so eine Haltung, die man vielleicht lernt von Leuten. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe mit 18, ich war immer in so einer bisschen so einer Hippie-Clique, wo alles immer so ein bisschen beschönigt wurde, irgendwie so ein bisschen idealistisch verklärt. Und dann habe ich so mit 18 so einen total depressiven Indie-Typen kennengelernt, ein bisschen eher ein problematischer Typ. Aber mir hat das halt so total gefallen, diese total bittere, trostlose Sicht auf die Welt, wo man auch ganz ehrlich mal sagen kann, dass einem scheiße geht und 10 Bierdosen am Tag trinkt. Das fand ich damals sehr beeindruckend. Und irgendwie mag ich es einfach sehr gern, wenn man so ehrlich zu sich selbst ist und sich nichts vormacht. Das ist einfach etwas, was ich auch sehr tröstend finde und auch sehr befreiend. Und ich glaube, das ist dann eher sowas, so eine Haltung, die ich mir dann abgeschaut habe von anderen, die mir irgendwie gut gefällt. Und das ist ja auch im Endeffekt dann irgendwas, was man so als authentisch bezeichnen könnte. Also, dass man einfach, ja, sich nicht besser darstellt, als man ist. Oder auch ganz ehrlich dazu steht, dass man halt schlechte Seiten hat. Dass man vielleicht kein guter Mensch ist. Und ja, das ist auch humoristisch sehr ergiebig. Und ja, natürlich würde ich sagen, also ich habe auch Texte vorgeschlagen. Und das ist schon etwas, was ich zum Beispiel bei Nöstlinger in der Kinderliteratur immer total geschätzt habe. Dass da nichts beschönigt wird, dass die Familien nicht perfekt sind, dass die Kinder alle irgendwelche Probleme und Issues haben und Makel, mal Leute nervig sind, Kinder blöd und es nicht so eine geschönte Bilderbuch-Bullabü-Welt ist, sondern so eine Wiener Gemeindebau-Welt mit Ecken und Kanten. Also das hat mich sicher auch beeinflusst und ich glaube, es ist generell auch ein bisschen was Österreichisches. Also ich glaube, das gibt's in vielen so künstlerischen Werken und populären Sachen, ja.
Erinnerst du dich daran, wann du das erste Mal Christine Nöstlinger gelesen hast?
Nicht wirklich, weil das war in der ganzen Familie so krass verbreitet. Die hat ja schon auch Erwachsenenliteratur, die mir oft nicht so gut gefällt, aber das war halt irgendwie etwas, also ich kann mich erinnern, sogar meine Oma hat dann die Bücher gelesen, nachdem ich sie gelesen habe, also eher so die Jugendliteratur. Und die fand man halt gut. Und in meiner Familie sind ja auch alle eher ein bisschen so Working Class oder eher Landwirten und so, also auch jetzt, soll ich sagen, ein bisschen einfacher, es ist jetzt alles schon sehr bodenständig und das war immer, die ist gut und die sagt, wie sie ist und so und das ist so etwas, das hat irgendwie allen ganz gut gefallen und es hat auch einen sehr bösen Humor. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, eine Geschichte, die mir extrem gut gefallen hat als Kind, da geht es darum, dass ein Kind irgendwas nicht auf die Reihe bekommt und sie wird ständig so von den Lehrern und aber auch von den Eltern so ein bisschen öffentlich gedemütigt, weil sie immer lügt, dass sie irgendeine Hausaufgabe gemacht hätte oder nicht und so. Und dann wird sie halt so, dann gibt's so ein Treffen und sie behauptet halt, sie hat das gemacht und alle sagen, dieses Kind ist nicht nur verlogen, sondern auch dumm, weil wir können ja sehen, dass es das nicht gemacht hat und so. Und ich glaube, das Ende ist dann, wo die Nöstlinger beschreibt, wie dieses Kind sich vorstellt, wie es ganz starke Arme bekommt und diese ganzen Leute so erwürgt und dann beschreibt sie halt so und dann wird sie ganz fest zudrücken und immer wenn noch so ein bisschen Luft bleibt, dann wird sie fragen, haben wir das gemacht, Frau Wehwerker? Und das ist halt so sehr plastisch beschrieben und es aber eigentlich an Kinder gerichtet und das fand ich halt extrem witzig, weil es so böse war und brutal. Genau, und sowas prägt einen dann, glaube ich, schon auch, dass man sowas darf, auch im Humor und so.
Ja. Ja.
Es geht auch sehr oft um Gerechtigkeit ja auch und Demütigung und ja, Dinge, die mich sehr abgeholt haben. Aber ich glaube, als Kind habe ich da so alles von der gelesen. Also da gibt es ja für jedes Lesealter so eigene Geschichten.
Ja, ich habe auch so viel Nöstlinger gelesen und ich kann das auch überhaupt nicht mehr zuordnen. Es ist alles wie eins geworden.
Ja.
Es sind so viele Texte.
Ja, ja.
Und letztens habe ich aber nochmal, warum eigentlich, in Gretchen Sackmeier reingeschaut. Und ich habe jahrelang, habe ich mich für Ticks interessiert.
Ticks, okay. Mhm.
Und dann dachte ich auch mal, man müsste mal gucken, ob in der Literatur oft Figuren über Ticks gezeichnet werden.
Ja.
Und ich wusste aber auch überhaupt nicht mehr, also ich konnte die ganze Zeit nicht sagen, warum mich das interessiert. Und in Gretchen Sackmeier ist mir dann wieder aufgegangen, da, ich weiß gar nicht mehr, welche Figur. Auf jeden Fall, da sind Ticks absolutes Motiv in dem Buch.
Ja, also ich kann mich an die Sagmeierei jetzt nicht mehr so gut erinnern, weil das ist auch schon länger her. Aber was für Ticks meinst du zum Beispiel? So.
Ja, oder nur so Angewohnheiten, die jemand ständig beim Reden macht oder so. Also Marotten würde man vielleicht sagen. Ich dachte, das ist interessant, dass man genau, dass die Sachen, die man in der Kindheit gelesen hat, die haben einen ja so geprägt, aber man kann es ja überhaupt nicht mehr, man weiß ja überhaupt nicht mehr, wann man was gelesen hat und kann das auch überhaupt nicht mehr zuordnen.
Ja, und manchmal ist die Prägung halt auch nicht so klar, so hat mich jetzt das Buch geprägt oder hat der ganze Humor eine ganze Generation geprägt oder es war ja auch so eine neue Welle von so realistischer Kinderliteratur, hat sich das niedergeschlagen auf den Umgang miteinander. Ja, also so generell, wenn man so fragt, was hat einem geprägt, ist es ja manchmal auch so, wenn man jetzt zum Beispiel an Qualtinger denkt, wo ich jetzt sagen würde, Helmut Qualtinger, ja, glaube ich jetzt nicht, dass der mich geprägt hat. Und dann merke ich, dass total viele so geflügelte Wörter oder Sprichwörter oder Witze, die Leute eigentlich in Österreich im Alltag machen, dass das eigentlich ein Qualtinger-Witz war und so. Und das ist dann auch so eine indirekte Prägung, die man vielleicht gar nicht so deutlich spürt. Aber so ein Hang zu sowas richtig Bösen oder Schwarzen, ja, der ist ja österreichisch, aber den hatte ich auch immer sehr stark. Und eben, ich sage ja auch immer gern, ich bin auch sehr durch Manfred Dykes geprägt, das ist halt so ein Karikaturist, der auch so richtig derbe, daneben eine tabulose Gedichte schreibt. Und ja, da geht es um ganz viel Nacktheit und hässliche Körper und sexuelle Praktiken. Und er zeichnet immer Penisse und oft Blut und ja, das fand ich halt auch immer ganz toll als Kind, ja.
Was du mitgebracht hast von Nöstlinger, ist aber tatsächlich für Erwachsene gedacht gewesen, oder?
Ja, das sind, glaube ich, eben so Dialektgedichte aus den 70ern. Und ich weiß eben, das hatten wir zu Hause. Und ich fand das wahnsinnig lustig. Und ich habe es dann auch mal, also wir sollten dann, glaube ich, mit 12 oder 11 mal was in Deutschunterricht mitbringen und vorlesen. Und ich kann mich immer erinnern, dass ich diese Gedichtreihe dann so vorgelesen habe.
Ah.
Ja.
Also die der Band, den du vorgeschlagen hast, heißt Über die ganz armen Kinder.
Genau, Über die ganz armen Kinder, sagt man in Österreich. Und ja, genau. Das habe ich damals vorgelesen, ja.
Genau, und also ich habe es versucht zu lesen. Mhm. Und vielleicht kannst du es gleich mal vorlesen, weil ich blamier mich ja schon nur bei dem Titel.
Ja, man muss auch sagen, Dialekt lesen ist auch echt nicht so einfach, weil ich habe das mal vorgetragen. Also ich wurde mal eingeladen, bei so einem Nöstlinger Gedichtabend die Gedichte eben vorzulesen. Und es ist so, ab 20 Minuten konnte ich das nicht mehr lesen. Das war ganz schräg. Also da springen wirklich die Buchstaben so vorm Auge herum, weil es halt nicht die gewohnten Worte sind. Obwohl ich die Gedichte total gut kenne. Also ich kenne die ja in- und auswendig, aber es ist auch für Dialektsprechende gar nicht so einfach.
Okay, aber es ist auch total interessant, ne? Weil wenn eine Sprache gar keine Schriftsprache ist, sondern tatsächlich nur die gesprochene Form sozusagen übersetzt wird. Also das Gehirn braucht so ein bisschen, aber nach einer Zeit, und wenn man es laut liest, kommt man dann irgendwie rein.
Ja, man muss auch laut lesen oft, ja. Und es ist ja auch so, dass in Wien jetzt Leute diesen Dialekt ja gar nicht oft sprechen. Also zum Beispiel meine Schulkameraden oder so, die konnten das jetzt nicht so. Also das war schon, weil man bei mir zu Hause Dialekt sprach, weil meine Eltern eigentlich eher aus der Umgebung von Wien kommen. Also auch so Wiener, Wiener Kinder wachsen ja eher eigentlich mit schriftdeutscher Sprache auf. Ja, sind eher die Alten, die vielleicht noch Dialekt sprechen. Also wahrscheinlich ähnlich wie in Berlin auch.
Und ist das auch nochmal ein spezieller Dialekt von der Nöstlinger? Oder?
Nein, ich würde sagen, es ist schon Wiener, so niederösterreichischer Dialekt, ja.
Okay, weil da stand manchmal Herner Lisa.
Wie?
Herner Lisa?
Dialekt, oder? Herr Nalser vielleicht.
Herr Nalser.
Wobei das ist halt ein Bezirk in Wien. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der so einen ganz spezifischen Dialekt hat. Das sind dann vielleicht eher so Aussprachebetonungen.
Okay.
Ja.
Okay. Magst du es mal vorlesen?
Also, okay. Also, das heißt, über die ganz armen Kinder. Und es sind so kurze Gedichte aus eben der Perspektive von Kindern mit verschiedenen Marking halt, ja, kann man sagen. Ist vielleicht auch nicht mehr so PC, ich weiß nicht genau. Also das erste ist, ich scherge. Das ist für die anderen ein Hetz. Manchmal biegt mir der Doktor ein Leukoplast über die eine Brühen. Das haben sie in meiner Klasse besonders gern. Dort sind Negern sie. Am meisten der Kali, der lacht dann so viel und so laut, dass die anderen gar nicht merken, dass er nun viel mehr scheren gilt als ich. Ich stoder. Manchmal stoder ich wenig und manchmal stoder ich viel. Und dann, wenn ich gar nicht stodern will, dann wird's ganz arg. Nur wenn ich bei der Oma mal bin, dann stoder ich nie. Aber gerade bei derer war's wurscht. Bei dem mag mir auch so. Ich hatsch. Ich hab nicht allerweil gehatscht und ich wär nicht allerweil hatschert bleiben, sagt der Doktor. Aber hatschert sein ist nicht leicht. Die einen schauen wecker, als der das die gar nicht geben, und die anderen schauen blöd und fragen, wie ist denn passiert? Dann erzählt meine Mama die ganze Geschichte und ich stehe daneben und huch mir das an. Am liebsten renne ich davon. Aber das kann ich nicht, weil ich hatsch. Ich zuzel. Das heißt, ich stehe beim Reden mit der Zunge an Zähnt. Wenn meine Brüder ein Hetz haben wollen, dann machen sie mich nach, weil das geht leicht. Ich habe einen Freund, der zuzelt auch. Aber es ist nicht schön, wenn man mit einem Freund ist, nur weil er zuzelt. Ja, da fehlt sogar eins der Gedichte. Ah. Ich glaube, es gibt mehrere Versionen vielleicht. Weil da gibt's noch Ich bin blass. Also ich bin dick und damit konnte ich mich als molliges Kind sehr gut identifizieren. Genau, also da geht's so, ja, darum, ein Kind sagt so, ich bin dick und dass sie mich dicke nennen, stört mich nicht so und dass ich kein Kleid mit Rüschen bekomme, das ist mir eigentlich auch egal und so weiter und so fort. Und dann so, nur wenn ich abends in der Badewanne allein sitze und meinen Bauch anschaue, dann graust mir so, als ob ich nicht ich selbst wäre. Also auch sehr bitter, aber eben auch irgendwie sehr empathisch, finde ich. Also ich finde es jetzt nicht so richtig böse, ich finde es schon irgendwie lieb.
Ja.
Also
ja.
Hast du irgendwas verstanden?
Tatsächlich habe ich die, also wir waren ja eigentlich Anfang des Jahres verabredet und ja. Da hatte ich dann tatsächlich einen österreichisch sprechenden Menschen angerufen.
Ah ja.
Und versucht mir so ein paar Sachen erklären zu lassen. Also ich, genau, weil ich natürlich schon... sozusagen ich schängel, nicht verstehen konnte.
Ja, manche Sachen, wie gesagt, würden auch Österreicher nicht schnell entziffern lassen, muss man auch manchmal überlegen. Oder zum Beispiel Leukoplast, kennst du das als Ausdruck?
Das ist
einfach eine Pflastermarke, ja. Das ist vielleicht auch gar nicht mehr so aktuell, dass man Pflaster Leukoplast nennt, das hat man vielleicht auch eher früher gesagt. Genau. Kannst du auch übersetzen?
Ja, mach mal.
Soll ich?
Ja.
Ich schiele. Das ist für die anderen ein Spaß. Manchmal klebt mir der Doktor ein Pflaster über die eine Brille. Das haben sie in meiner Klasse besonders gerne. Da lachen sie besonders stark. Am meisten der Karl, der lacht dann so viel und so laut, dass die anderen gar nicht merken, dass er noch viel mehr schielt als ich. Ich stottere. Manchmal stotter ich wenig und manchmal stotter ich viel. Und dann, wenn ich gar nicht stottern will, dann wird's ganz schlimm. Nur wenn ich bei meiner Oma bin, dann stotter ich nie. Aber gerade bei der wär's egal, weil die mag mich ja auch so. Ich humple, ich habe nicht immer gehumpelt und ich werde auch nicht für immer humpeln, sagt der Doktor. Aber humpeln ist nicht leicht. Die einen schauen weg, als würde es dich gar nichts geben und die anderen schauen blöd und fragen, wie ist es denn passiert? Dann erzählt meine Mutter die ganze Geschichte und ich stehe daneben und höre mir das an und am liebsten würde ich davonrennen. Aber das kann ich nicht, weil ich humpel. Ich lisple. Das heißt, ich stoße beim Sprechen mit der Zunge an die Zähne. Wenn meine Brüder einen Spaß haben wollen, dann machen sie mich nach, weil das ist leicht. Ich habe einen Freund, der lispelt auch. Aber es ist nicht schön, nur mit jemandem befreundet zu sein, weil er lispelt. Ja. So traurig.
Ja, wirklich.
Aber ich fand es eigentlich immer sehr lustig.
Und
tragisch komisch.
Mhm. Ja. Und das ist eine, also es gibt da mehrere Bände von, aber die waren gar nicht so wirklich bekannt, habe ich jetzt so in der Sekundärliteratur nachgelesen. Also für die Mundartdichtung ist die Nesslinger gar nicht so bekannt oder stimmt?
Ja, also man kennt sie eher von der Kinderliteratur. Das ist halt so ein. Genau, diese Bände sind, glaube ich, so ein bisschen untergegangen. Also die wurden jetzt, ist ja auch gestorben, auch wieder entdeckt, wieder verlegt. Aber es war, glaube ich, nicht jetzt so etwas, was so voll, für das sie besonders bekannt wurde, ja. Genau. Aber mir hat das immer besonders gut gefallen. Ja, es gibt über die ganz armen Männer, über die ganz armen Frauen und über die ganz armen Kinder. Also ich finde die alle eigentlich sehr großartig. Also keine Ahnung, ein Gedicht, das mag ich sehr gern. Da geht es darum, die Mutter hat einen Freund mitgebracht, einen neuen, und die Kinder ärgern den Freund halt ein bisschen, und die Kinder reißen dem Freund, während er sich im Spiegel rasiert, ein langes Haar von der Zehe, weil sie das so faszinierend finden, dass er so lange Haare auf den Zehen hat. Und dann kommt der Freund halt nie wieder. Und dann sagen sie, aber das lange Haar liegt halt am Nachtkästchen von der Mutter. Und so. Ja. Und das brutalste Gedicht ist halt die vom Himmel, Mama, Mantel, blauen Kind. Ja. Das ist aber auch sehr brutal.
Was heißt das?
Das ist halt ein Ausdruck, den kannte ich auch nicht. Also Himmel, Mama ist die Mutter Maria, die Himmelmutter. Und Mantel ist ihr Mantel. Himmel, Mama, Mantel, blau ist eben Himmel, Mutter, Mantel, blau. Und eine Frau sagt halt so, das ist halt ihre Lieblingsfarbe. Und dann jetzt hat sie ein Kind bekommen. Und der Doktor sagt, das Kind wird nicht lange überleben. Aber sie freut sich so, weil es hat ihre Lieblingsfarbe. Ja, das ist schon sehr hart. Aber ja, ich muss sagen, ich find, das ist halt mein Humor. Also wo die anderen schon weinen, dann da bin ich gerade mal so zufrieden, ja.
Ja, weil ich ja selbst nicht so viel verstehen konnte, habe ich also versucht, drumherum zu lesen.
Ja.
Ich fand es ganz gut. Irgendwo habe ich gelesen, dass sie da Inhalte, die nicht gehört werden, behandelt in einer Sprache, die nicht mehr gesprochen wird.
Ja, könnte man schon so sagen. Also ja, viele wienerische Ausdrücke sind mir dann auch nicht mehr so ganz geläufig. Ja, ich fand es auch ganz interessant, als ich so anfing mit Texten auf Facebook, dass viele meine Sachen so zu krass fanden oder zu brutal oder zu fäkal. Und ich war immer so irritiert, weil ich dachte, ich bin halt aufgewachsen mit solchen Gedichten. Also das ist doch einfach österreichische Hochkultur oder Populärkultur. Was ist daran jetzt irgendwie neu oder schockierend? Ich dachte, wir sind doch alle viel mehr gewohnt. Also dagegen sind meine Sachen ja völlig harmlos eigentlich, ja. Aber ja, es ist schon immer so ein bisschen Außenseiter, es hat immer so Außenseiterfiguren und es spielt halt immer in einfachen Verhältnissen. Also ich mochte sie ja auch immer sehr gern, weil ihre Kinderliteratur halt immer in meinem Bezirk gespielt hat. Also ich bin ja auch aus Hanals und sie war ja auch in der Geblergasse, ist sie aufgewachsen, und ich bin auch in der Geblergasse aufgewachsen. Und das war halt immer total krass für mich als Kind, dass sie halt so Nachkriegsgeschichten erzählt über eine Gegend, in der ich eigentlich lebe und so, und habe mich da wahnsinnig identifiziert mit allem und auch eben ein ähnliches Milieu. Also ich komme auch aus so einer Arbeiterfamilie und genau, Hernalser Geschäfte, die es teilweise noch gibt, Straßen, die aber ganz anders sind in ihren Erzählungen, auf denen man spielen konnte, die halt jetzt befahren waren. Ja. Und eigentlich wollte ich als Kind dann immer, habe ich immer gesagt, ich will mal so werden wie die und ich will mal Kinderbuchautorin werden, ja. Hat sich dann aber auch wieder verändert, der Wunsch. Ja.
Also ich weiß nicht, ob du die Bücher kennst. Ich liebe auch die Kinderbücher von Françoise Cactus.
Ah, nein, die kenne ich gar nicht.
Also kann ich sehr empfehlen. Das sind auch eher so wilde, böse, manchmal Mädchenfiguren. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt in der zeitgenössischen Kinderliteratur, ob es da überhaupt noch so zugeht, wie wir es eigentlich von der Nöstlinger kennen.
Also ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass es auch einfach zu brutal ist. Also zum Beispiel, ich lese diese Geschichten und denke mir, ja, das war so lustig, darüber habe ich so gelacht als Kind. Und dann denke ich mir, also eben diese eine Geschichte mit dem Erwürgen, die habe ich mal vorgelesen. Eine Freundin hat so einen Kinderbuch-Podcast und hat gemeint, im Lockdown, wer will Geschichten vorlesen? Und da habe ich die vorgelesen und dachte mir auch, boah, schon ziemlich heftig. Und meine Freundinnen, die würden das nie, glaube ich, jetzt zu ihren Kindern vorlesen. Das ist einfach nicht mehr so ganz der Pädagogik entsprechend, die vielleicht leben. Also da muss alles vielleicht schon sanfter und lieber sein. Und dann gibt's natürlich Aspekte wie bei allen Kinderbüchern, die man jetzt vielleicht, wo halt Worte vorkommen, die man jetzt nicht mehr so verwendet. Oder zum Beispiel eine Bekannte meint, dass halt eigentlich total viel immer über so dicke Kinder schlecht geschrieben wird, dass die halt immer so die Bösen sind und immer so ein bisschen, dass die das halt deshalb nicht so mag mehr. Aber ich merke das generell, also zum Beispiel war ich ja auch mal mit Freunden auf Urlaub und dann ging es so darum, schauen wir einen Kinderfilm, und ich so, ah cool, ich hole jetzt so meine Lieblingsfilme aus der Kinder davor und lade irgendwie runter. Und dann habe ich gemerkt, die sind alle eigentlich sehr brutal und die Kinder waren auch nicht so into it eigentlich. So, ja. Also alle verweichlicht einfach, muss man schon sagen. Ja.
Punkt.
Den zweiten Text, den du mitgebracht hast, ist ein Songtext von Christiane Rösinger.
Ja.
Und du hast dich entschieden für Liebe wird oft überbewertet.
Mhm. Jetzt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt einen genommen, der jetzt irgendwie repräsentativ ist für ihr Werk. Ich hätte aber auch eigentlich jeden anderen nehmen können. Ja,
ja, genau, das wollte ich gerade fragen. Ja. Die Songs von Christiane, also Lassie Singers und Britta und auch die Solo-Alben, kenne ich auch alle ganz gut. Dann habe ich mich selbst gefragt, würde ich eigentlich einen Song auswählen, den ich sozusagen musikalisch mag? Oder ja, guckt man auf den Text an sich?
Ja, ja, genau. Also ich muss sagen, ich mag ja auch lieber die von Rösinger eigentlich so die ganz melancholischen Nummern. Das sind eigentlich die, die ich mehr so auf Dauer-Repeat früher gehört habe. Genau, aber ich mag halt auch den Witz in den Texten. Also, ja. Genau, es gibt welche, die mag ich textlich, aber würde ich jetzt gar nicht so viel hören, weil ich halt einfach eher traurige Musik höre. So. Ja.
In dem Band beim Ventil Verlag, also wo ausgewählte Songtexte von Christiane Rösinger versammelt sind, der heißt Was jetzt kommt, da gibt es auch so ein kleines Glossar am Ende und da steht auch, dass dieser Song, der von 1996 ist, dass der eigentlich schon, wie hat sie das hier formuliert, das ist ganz lustig. Das Lied ist die Urkurzfassung des 2006 erschienenen gleichnamigen populären Sachbuchs. Im Song sind schon alle Themen des späteren Anti-Beziehungsratgebers enthalten.
Genau, ja.
Genau, also dieses Buch ist auch einfach wahnsinnig gut.
Ja, ja.
Und man kann auch auf Spotify zum Beispiel die Lesung zu dem Text, also Liebe wird oft überbewertet, anhören, kann ich auch nur empfehlen. Das ist wahnsinnig gut.
Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich den Song ausgewählt habe. Ich glaube, es ist halt mir eingefallen. Der transportiert so ein bisschen auch die Haltung. Genau, aber ich hätte auch die Pärchenlüge zum Beispiel auswählen können. Ich habe jetzt gemerkt, weil ich mache jetzt auch oft Lesungen ohne Christiane Rösinger, manchmal mit ihr, manchmal ohne sie, dass ich dann manchmal die Pärchenlüge einfach zitiere und ich merke so, die Leute brechen irgendwie nieder so im Publikum und so das Verrückteste, was sie je gehört haben. Und das finde ich aber auch eigentlich ganz cool an diesen Lesungen, weil es doch auch viele Leute gibt in meinem Publikum, die jetzt gar nicht so das Werk von Christiane so kennen. Also schon viele eigentlich, ich meine so linke Frauen, die kennen das meistens schon, die Lassie Singers, aber es gibt natürlich auch viele, die das gar nicht mehr so kennen und ihr Werk gar nicht so kennen und meistens kommt das dann eigentlich gut an, weil die Leute, die meinen Humor mögen eigentlich auch meistens die Songtexte, ja. Ja.
Ich dachte irgendwie, es gibt wirklich auch noch eine andere Verbindung zwischen der Christine Nestlinger, zwischen Christiane und dir. Und zwar hat mich da Andreas Spechtel draufgebracht, der so einen kleinen Text geschrieben hat über Christiane. Und da sagt er, Christiane Rösinger ist wohl der einzige Mensch, den ich kenne, der gar keine wirkliche Sprechstimme hat, sondern immer in dem ihr eigenen Singsang spricht, in dem all ihre Melodien konserviert zu sein scheinen. Und ich finde, das habt ihr alle drei. Also hat man einmal Christine Nöstlinger sprechen gehört, vergisst man das auch nicht. Und bei dir ist es genauso. Das sind irgendwie so einprägsame Sprachmelodien, die du auch, die du dann bei jedem Lesen, leise Lesen sofort im Ohr hast.
Ja, aha, habe ich jetzt so über mich selber noch nie gedacht, aber vielleicht auch, ja, also das ist, finde ich, auf jeden Fall bei Christiane so toll, und das war auch so toll fürs Buch, dass sie einfach in der gesprochenen Sprache total sprachkreativ und lustig ist. Und man kann es eigentlich eins zu eins niederschreiben. Und wenn man auch so über Prägung redet oder so, dann denke ich mir auch immer, sowas finde ich total beeinflussend. Leute, die eine coole Sprache haben, einfach so, aber es nicht so gekünstelt ist, weil manche sind ja auch so, es nervt mich halt total, wenn Leute so affektiert sind und versuchen halt alles so möglichst zitierbar zu auszusprechen, und man merkt halt, ach Gott, das ist ein bisschen aufgesetzt und so. Und wenn das jemand so aus sich heraus einfach total originelle Formulierungen verwendet und irgendwie einem ständig überrascht mit den Aussagen, das finde ich einfach echt toll. Da gibt es wirklich ganz wenig Leute. Ja.
Das stimmt. Ja, ich meine, ihr habt jetzt auch viel auf Tour und Zeit verbracht und ihr seid befreundet und so, aber hast du dann tatsächlich Notizen gemacht oder hattest du das so im Ohr, dass du es einfach aufschreiben konntest danach?
Ich habe sehr wenig Notizen gemacht, weil ich einfach leider immer sehr undiszipliniert bin. Ich habe mir immer gedacht, jeden Tag schreibe ich jetzt was auf. Habe ich dann kaum gemacht. Manchmal glaube ich schon so stichwortartig. Aber ich habe dann natürlich schon sie zum Beispiel extra nochmal getroffen mit so einem konsumistischen Antrieb. Also einmal war ich sie im Besuch in Berlin und da war ich schon so auf, jetzt muss ich mal genau zuhören und jetzt schreibe ich mal so die Sätze ein bisschen auf. Und manche Sachen habe ich mir einfach gemerkt, weil ich sie so lustig fand. Also die habe ich mir dann auch, Sätze habe ich mir schon wirklich notiert, ja, weil das fände ich auch total schwer. Also ich schreibe auch immer so autofiktional und stelle es mir einfach wahnsinnig schwierig vor, so eine Sprache mir auszudenken, die total weit weg von meiner eigenen ist. Hm. Also da muss ich schon wirklich jemanden so ein bisschen abhören. Ja, ja. Das habe ich dann auch gemacht.
Fängst du dann an, wenn dich jemand beeindruckt, das zu imitieren? Also bist du adaptiv?
Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, das sind eigentlich viele Leute, die so was mit Schreiben machen, weil man ist ja irgendwie sprachsensibel oder nimmt das stark auf. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich das voll schnell übernehme. Also die Art zu sprechen oder auch die Wortwahl oder Vokabular. Es gab so einige so Figuren in meinem Leben, eben so wie dieser depressive Indie-Typ oder dann gab es diesen verrückten Alkoholiker, wo ich als Teenager immer abgehangen bin. Über den habe ich dieses Buch dicht geschrieben. Und dann hatte ich so einen Ex-Freund, Martin Witzmann, der hatte das auch. Also es gibt so ein paar Leute, die haben einfach so eine Sprachkreativität im alltäglichen Reden. Und das übernehme ich dann voll stark. Also wenn mir Wörter gefallen, dann übernehme ich die einfach. Also auch unbewusst teilweise. Und ich merke auch gerade, wenn ich viel mit Christian unterwegs war, dass ich auch total, also dass die Leute an mir in Wien sagen, du redest plötzlich so deutsch. Und also ich glaube, deswegen sagt man ja auch oft, dass Autorinnen während dem Schreibprozess eher nicht so viel lesen sollen und solche Sachen, weil man, glaube ich, da die meisten Leute so veranlagt sind, dass sie das schnell mal aufnehmen und dann halt, daraus macht man dann halt so seine eigene Sache. Aber man, es darf halt nicht zu zu imitieren sein, ja.
Hast du das auch gemacht bei Iowa? Nichts anderes gelesen?
Nein, da muss ich sagen, habe ich eigentlich recht viele Sachen gelesen. Aber ich glaube, es ist eher, wenn einem sowas richtig, richtig gut gefällt, wenn einem eine Sprache richtig gut gefällt, dann übernimmt man sehr leicht etwas. Aber ich habe eher so Sachen gelesen, die jetzt ein bisschen so mehr so recherchemäßig mich ein bisschen unterfüttert haben mit so Iowa-Fakten und nichts jetzt, ja, wo ich mich jetzt so vertieft hätte oder so.
Das Tolle an Iowa ist, dass da eigentlich nicht so wirklich sonderlich viel passiert.
Ja.
Und ihr seid aber schon immer auf der Suche nach irgendwelchen kleinen Abenteuern und Events. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Aber im Laufe des Textes merkt man, wie toll das eigentlich ist, dass so wenig passiert, weil alles interessant wird.
Ja, das tue ich mir jetzt schwer, das aus meiner Perspektive der Schreibenden zu sagen, weil ich mir halt dachte während dem Schreiben, oh Gott, das ist alles so langweilig, ich habe nichts zu erzählen. Aber ich würde jetzt sagen, für das gemeinsame trostlos Abhängen fand ich schon sehr befruchtend irgendwie, weil es halt, oft ist es halt so, wenn es irgendwie blöd ist oder ein bisschen fad, oder dann ist es oft lustiger einfach. Also ich merke schon, dass es meistens am lustigsten ist, wenn man irgendwie ein bisschen auch leidet, also mit Freundinnen zum Beispiel, so wenn ich mich zurückerinnere an die Schulzeit oder so diese nervigen, endlosen Schulstunden mit autoritären Figuren, die man nicht erträgt und so, da waren wir einfach am allerlustigsten, also mit den Friends und so. Und also ich glaube auch zum Beispiel Christiane ist sehr lustig, wenn sie leidet. Und vor allem für das Tragisch-Komische, eben, das ist halt das finde ich halt. Ja, aber ja, wie gesagt, da kann ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. So, es ist nicht viel passiert und das hat mich beim Schreiben schon eigentlich eher bekümmert.
Ja, ich finde, man könnte es fast auf die Spitze treiben. Du scheinst ein großes Talent zu haben. Du musst irgendwo hingesetzt werden, wo wirklich gar nichts passiert. Und du würdest trotzdem noch einen Text daraus.
Ja, schauen wir mal. Also ich habe da ja schon wirklich alles verwertet, was mich in letzter Zeit so beschäftigt hat. Also ich glaube, es wird schon schnell repetitiv, wenn nicht viel passiert. Und ich glaube, zum Beispiel Leute, die schon andere meiner Bücher gelesen haben, die sehen da schon sehr viele auch Wiederholungen. Aber ich finde, das ist auch bei vielen Autorinnen, so muss man sagen, dass sich schon die Leute immer ein bisschen, vor allem wenn man so sich um sich selbst dreht wie ich, dann kommen halt immer wieder ähnliche Themen auf. Aber ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen beruhigt, weil ich mir dachte, eben, ich habe ja zum Aufschreiben angefangen oder zum Erzählen, weil ich dachte, mein Leben ist so spannend, ich erlebe so arge Sachen, ich kenne so arge Typen und so. Und dann halt so total eben verzweifelt war, dass ich nichts zu erzählen habe und jetzt doch trotzdem ein Buch schreiben muss, weil ich einen Vertrag unterschrieben habe. Und jetzt denke ich mir, okay, wenn das funktioniert, wirklich über diesen Iowa-Aufenthalt, wo nichts passiert ist, also das hat mich schon ein bisschen zuversichtlich gestimmt. Ja, weil ich halt wirklich dachte, dieses Buch, das wird mein absoluter Tiefpunkt werden. Ich muss mich jetzt richtig psychisch darauf einstellen. Das wird jetzt ganz unangenehm, diese ganzen Rezensionen und ich werde einfach zerlegt werden. Und da muss man sich auch psychisch drauf einstellen ein bisschen. Und ich will keine Lesungen machen, ich mache keine Lesungen. Und dann war ich immer recht erstaunt, dass es doch Leute gern lesen. Und genau, und muss aber auch sagen, ah ja, jetzt bin ich schon ein bisschen zuversichtlich.
Fandest du die Frage schwer nach den zwei Lieblingstexten?
Schon, natürlich, weil ich muss sagen, ich glaube, man nimmt oft was aus der Vergangenheit eigentlich, weil man vielleicht auch nicht mehr so begeisterungsfähig ist, wenn man älter wird. Also ich würde es, jetzt würde ich mir schwer tun, wenn mir jetzt jemand sagen würde, was hat dich in den letzten, im letzten Jahr so richtig von den Socken gehauen und was würdest du jetzt sagen, das ist so dein Lieblingstext? Dann würde ich mir voll schwer tun, aber auf diese Sachen zurückgreifen, die mir halt in der Jugend voll gut gefallen haben, das ist schon einfacher. Aber insofern fand ich es jetzt nicht so schwierig, weil das Nöstlinger-Ding ist mir halt wirklich sehr nah und finde ich immer noch extrem lustig, wenn ich das lese und lese ich immer noch gerne, obwohl ich es schon auswendig kenne. Und Rösinger ist auch immer gut.
Und Rösinger oder Lassie Singer wahrscheinlich oder Britta hast du auch früh gehört oder wie ist das zu dir gekommen?
Ja, also ich meine, in Österreich haben wir diesen Radiosender FM4. Mhm. Und ich bin ja doch noch so sozialisiert, dass das Internet kam halt so in die Haushalte, waren vielleicht mit 14, 15. Und dann war es auch noch nicht so wie jetzt mit Social Media und Zugang zu allen Dingen der Welt, sondern man brauchte wirklich so mal so irgendwas, was man entdeckt. Und dann hat man so die Subkultur und Alternativkultur kennengelernt. Und das war halt FM4, das habe ich mal zufällig entdeckt. Und das war halt so der Radiosender, wo halt irgendwie so coole linke Sachen passiert sind und wo es halt Indie-Musik gespielt hat. Und die haben halt ganz viel Hamburger Schule gespielt und ich habe halt immer freitags Christmann und Stermann gehört, die waren halt noch ganz jung und anarchisch und lustig und die haben auch immer so Studio Braun gespielt und dazwischen haben sie halt voll oft Lassie Singers oder Christiane Rösinger gespielt oder halt auch so Tokotronic und Element of Crime und sowas. Genau, und ich habe Rösinger-Lieder, habe ich schon voll viele gehört. Also eben gerade diese traurigen Sachen, die haben mich doch viele so schwermütige Stunden begleitet oder auch durch Liebeskummer oder sowas. Ja. Und dann habe ich sie erst mal irgendwann kennengelernt, viel später. Also vor 5 Jahren oder sowas. Keine Ahnung. Und ich meine, ich habe ja schon mehrere Leute kennengelernt, deren Sachen ich früher toll fand. Und ja, war oft ein bisschen enttäuscht, vor allem über dieses große Desinteresse, das mir gegenüber gezeigt wurde. Also irgendwie so jetzt nicht so, ah, da ist eine junge Frau hier, die macht auch Humor und ich bin ja so ein alter Humorist und ach, da schaue ich mir mal an, was die so macht oder so. Also ich habe immer das Gefühl, erstmal so eine totale Antipathie, dann vielleicht auch wie so ein Konkurrenzding, dann Frauen sowieso nicht interessant, außer man will sie halt vögeln irgendwie. Ja, und bei Christiane war es halt, die war halt voll offen und lustig und auch interessiert und hat gleich mit einem geredet. Also insofern war das dann auch eine angenehme Erfahrung. Und es ist ja auch oft so, dass Leute, die sehr lustig sind auf Bühnen, auf privat das ja gar nicht so sind, vielleicht eher verschlossen, schüchtern. Und die ist halt total lustig. Also die redet einfach irgendwas und es ist immer unterhaltsam. Also es ist einfach so eine Unterhaltungsmaschine. Ja, genau.
Ja, das ist auch so schön an dem Buch. Das ist eigentlich so eine, also ihr seid auch oft sehr unerbittlich miteinander, aber ja, eigentlich ist es eine große, große Liebeserklärung.
Ja, ja.
An die Arbeit von Christiane.
Ja, ja, ja. Ja, und ich muss sagen, also wir diskutieren ja auch viel, weil wir sind beide recht stur. Und das artet schnell mal gleich in der Diskussion oder rechthaberisch und so. Aber das fand ich halt auch irgendwie lustig im Buch. Ich meine, das ist halt auch etwas, was halt gut funktioniert. So ein Hickhack. Aber auch wenn man gerade durch Social Media oft das Gefühl hat, Leute, die nicht einer Meinung sind, die reden eigentlich gar nicht miteinander. Die spalten sich gleich auf. Oder man denkt, man sieht eine Clique auf dem Foto und denkt, ah ja, die haben sicher alle die Position zum Nahostkonflikt oder so. Und in echt ist es halt gar nicht so. Also man ist ja mit total vielen Leuten befreundet, die zu ganz vielen Sachen eine komplett andere Meinung haben, mit dem man auch streitet. Und irgendwie finde ich, das auch mal schön vielleicht so zu zeigen, dass man halt sich eigentlich über ganz viele Sachen uneinig ist und eigentlich trotzdem halt befreundet ist oder sowas, ja.
Vielleicht kannst du ein gutes Wort für mich einlegen. Das Schönste wäre natürlich, wenn Christiane dann den Reigen perfekt machen würde und als nächste Gesprächspartnerin hier sitzen würde.
Ja, ich glaube, da ist sie sicher offen dafür. Die macht ja auch ein Buch gerade. Ah. Die schreibt gerade ein Buch übers Altern. Ist aber noch, ja, dauert aber noch. Ich glaube, ich kommt nächstes Jahr frühestens raus, ja.
Okay, vielleicht muss ich dann doch.
Vielleicht dann in der Promophase.
Ja, tausend Dank, dass du hier warst.
Ah ja, danke. Es geht immer so schnell von labern und labern ja. Und dann zack. Ja, danke für die Einladung.
Und viel Spaß heute Abend.
Ja, jetzt muss ich mich einsingen.
Ciao.
Ciao.
Der Reader von Mascha Jacobs wird koproduziert von Burghülshoff Center for Literature und gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Schnitt Mia Ender, Postproduktion Niki Franking, Covergestaltung Sarah von der Heide und Jingle Walter P99 Orchestra.